Steininger. Ich begrüße Sie wieder bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute habe ich die Freude, aus Griechenland, aus dem Peloponnes zugeschaltet, Herrn Fritz Pleuel mit an der Leitung zu haben. Fritz, bist du hier mit am Computer?
Ich bin mit dabei, danke.
Herzlich willkommen. Danke, dass du hier mit dabei bist bei Radio Evolve. Fritz, wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, du bist, ich sage das einmal so salopp, obwohl das, wie sich in der Sendung noch herausstellen wird, eine Verkürzung ist, du bist Unternehmer. Du produzierst Olivenöl, biologisches Olivenöl in Griechenland auf dem Peloponnes, in Mani. Das ist dieser mittlere Finger des Peloponnes. Du bist schon sehr lange in Griechenland. Du bist ein Mensch, der auch einen sehr starken Hintergrund mit Spiritualität, Meditation hat, der auch ein sehr starkes Interesse für integrale Theorie, für Ken Wilber hat und der das auf seine eigene Art und Weise eben auch als Unternehmer und mit dem, was ihr hier in Griechenland macht, zu einer eigenen Lebenspraxis, wenn ich das so sagen darf, verbindet. Ist das einmal soweit ungefähr korrekt angerissen?
Wunderbar ausgedrückt, ja.
Du bist, wie man gut hört, kein Grieche. Jedenfalls kein gebürtiger Grieche, ja. Sondern Österreicher. Genau. Wie verschlägt es einen Österreicher, oder wenn ich es präzisieren darf, einen Wiener, nach Griechenland? Du bist ja schon wirklich lange in Griechenland.
Ja, ich bin jetzt seit 1978 in Griechenland. Und die Jahre davor, oder das Jahr davor, war ich Teil einer Kommune in Wien, die darauf war, alles besser zu machen, hohe Ziele gehabt hat, wie es in den 70er Jahren so üblich war, fast schon. Und irgendwann wollten wir aufs Land ziehen, in Wien, in einer Kommune zu leben. Hat gewisse Beschränkungen gehabt. Und ja, das haben wir dann sehr wörtlich genommen, mit dem aufs Land ziehen, und sind gleich bis Griechenland gezogen. Weil zwei von uns vorher hier gelebt haben, die Sprache gekonnt haben und die Menschen gekannt haben. So haben wir gleich diesen großen Sprung gemacht.
1978 nach Griechenland mit einer Kommune. Das war ein sehr, ich nehme an, auch um ein Wort der damaligen Zeit zu verwenden, ein alternativ inspiriertes Lebensprojekt. Fortschrittlich, wahrscheinlich auch politisch angehaucht. Griechenland, vor allem der Teil in Griechenland, wo ihr hingekommen seid, ist eine sehr traditionelle, also eine wirklich sehr traditionelle Gegend, in der, wo man das durchaus so sagen kann, auch die Moderne noch nicht mal wirklich eingezogen ist. Wie hat sich denn das vertragen? Eine Kommune in einem orthodoxen Land in Griechenland, das noch gar nicht so lange aus der Militärdiktatur draußen war. Ein Land, das zwar das Kernland Europas ist, aber auch einige Jahrhunderte Teil des Osmanischen Reiches war, also durchaus auch eine außereuropäische Geschichte hier mitträgt. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich am Anfang auch schon eine ziemlich turbulente kulturelle Begegnung gewesen.
Ja, das ist uns nicht aufgefallen zu der Zeit noch, beziehungsweise wir haben kein Bewusstsein darüber gehabt. Wir waren so beschäftigt mit uns selber. Wir waren doch dran, alles besser zu machen, und als das sogenannte Establishment, aus dem wir in Österreich, von dem wir weggegangen sind, dann, und wir waren dann hier ohne dieses Umfeld. Wir waren umgeben von Olivenbäumen, von Olivenbauern, die noch Eseln verwendet haben, sehr einfach gelebt haben. Und ja, um es in Entwicklungs- Termini auszudrücken. Also wir sind halt als Postmoderne in eine vormoderne Gesellschaft, in ein vormodernes Dorf speziell hier in Birgoslavto gekommen. Mhm. Und das hat sich sehr gut vertragen. Also diese Prä-Trans-Verwechslung hat voll stattgefunden. Wir haben das als sehr fortschrittlich gefunden, dass die Leute so spontan waren, dass sie mit ihren Tieren so in Harmonie waren, mit dem Wetter, mit dem Leben, mit ihren Gebräuchen, dass viel Musik gemacht wurde, getanzt wurde bei verschiedenen Gelegenheiten. Und das ist uns alles weiterentwickelt vorgekommen, als wir selbst waren, weil das war irgendwie der Trip damals, das zu entdecken.
Okay.
Nach der Zeit mit den politischen Ansprüchen, sich ja, die Emotionalität zu entwickeln.
Ja, was hat euch damals angetrieben? War das damals schon eine Form von Spiritualität? War das politisch? War das gruppendynamisch? Was hat euch dazu motiviert? Ist ja doch ein ziemlicher Schritt, Land zu gehen, sondern nach Griechenland sozusagen auszuwandern und dann eine Kommune zu machen. Da muss schon irgendwo was dabei gewesen sein an Motiv und Kraft, das gemeinsam zu machen. Was hat euch damals angetrieben?
Ach, wir waren gar nicht so von den gleichen Zielen beseelt, wie es uns vorgekommen ist. Und das hat sich dann in der Zeit hier herausgestellt. Also wir waren angetrieben davon, Wien zu verlassen, in ein traumhaftes Land zu gehen, paradiesisch zu leben, Gärten zu haben, biologisch anzubauen. Und wir haben vorher Selbsterstellung gemacht, im Stil von Otto Mühl. Und das hat uns zusammengeschweißt. Wir waren zwar keine Mühlleute, aber wir haben diese Selbsterstellung benutzt. Das heute Forumsarbeit heißt, glaube ich. Ein sehr intensiver Austausch, der sehr notwendig war, um uns zusammenzuschweißen, um uns zusammenzuhalten. Das haben wir hier in Griechenland nicht mehr gemacht. Wir haben Gärten angelegt, wir haben ein Haus gekauft, wir haben am Haus gearbeitet, wir haben Oliven gepflückt. Und wir sind in Untergruppen zerfallen und haben uns grüppchenweise auseinandergelebt. Und sind jeder auch auf uns selbst zurückgestoßen worden durch diese Abwesenheit von allem, was auch die moderne Technik und Gesellschaft ausgemacht hat. Also die Straße zu unserem Dorf wurde asphaltiert in dem Jahr, in dem wir hergekommen sind, und wir hatten dann das erste Auto. Telefon gab es weit und breit nicht, da muss man ziemlich weit zu Fuß gehen oder mit dem Auto hinfahren. Und das war eine sehr ungewohnte Lebenssituation, und das hat uns irgendwie zur Spiritualität gebracht, weil du die angesprochen hast. Mhm. Diese Einsamkeit, dieses auf sich zurückgeworfen sein, dieses konfrontiert sein mit Unbegreiflichen, mit dem Weiten, mit dem Tod, mit dem hier anders umgegangen wird im Dorf. Mhm. Da plötzlich haben wir gesehen, da liegt die Leiche die ganze Nacht, und bevor sie begraben wird, geht jeder hin und küsst sie. Oder nicht jeder, aber jeder, der Lust hat. Mhm. Und plötzlich haben wir gemerkt, das Leben hat andere Dimensionen, andere Geheimnisse. Und viele von uns haben dann zu meditieren begonnen.
Ah, das wusste ich gar nicht. Das ist sozusagen ein kollektiver Prozess gewesen, dass ihr da...
Auch ein Teil des Auseinanderlebens. Einige haben zu meditieren begonnen, andere eben nicht. Und manche sind gleich wieder, sind relativ bald abgereist, und der Zerfall hat relativ bald eingesetzt hier.
Okay.
Und die meditiert haben, sind geblieben. Aber auch die sind dann einige weggefahren. Auch ich bin zurückgefahren nach Wien und wollte weiter studieren, Medizin, habe aber dann die Zeit mit dem buddhistischen Mönch verbracht stattdessen.
Okay.
Und habe dann eine Krise gehabt im Sommer danach und bin danach alleine wieder hergekommen. Und mir ist dann das alleinstehende, leere Kommunehaus praktisch zugefallen, in dem ich eingezogen bin.
Okay.
Und wo ich dann mal 3 Jahre hauptsächlich meditiert habe. Jeder, der zu mir gekommen ist, auf eine Zeit mit mir verbracht hat, hat dann da mitgemacht, also bei einem relativ rigorosen meditativen Tagesablauf.
Da muss ich jetzt nachfragen, weil das klingt ja schon rigoros. Und noch, also wenn du das so salopp sagst, dass du da 3 Jahre meditiert hast, wie soll man sich das vorstellen, dass du da täglich mal meditiert hast oder dass du den ganzen Tag durch meditiert hast?
Ja, am Anfang war ich ganz romantisch und habe also fast den ganzen Tag durch meditiert, ohne Container, ohne Lehrer. Ich habe ein paar Bücher gelesen und das hat sich dann geändert, wie ich auf ein Buch von Trungpa Rinpoche gestoßen bin. Ich bin dann zu einem Seminar von einem Lehrer der Linie von Trungpa nach Deutschland gefahren und nach Wien und habe mich dann da eingeklinkt und habe dann dadurch auch fixe Vorgaben gekriegt.
Aber das heißt, bevor
nach den Vorgaben war es dann 3 Stunden meditieren am Vormittag und 9 Stunden jeden Samstag.
Okay.
Das war so der Rhythmus.
Ja. Aber bevor du das gemacht hast, hast du sagen auf eigene Faust mit ein bisschen, ich nehme an, buddhistischer Lektüre im Koffer dich einfach hingesetzt und meditiert. Wozu? Mit welchem Ziel? Was hat dich da getrieben? Das ist ja auch wieder, sagen wir, keine Entscheidung. Einfach zu sagen, jetzt meditiere ich. Ich weiß nicht, ob du vorgehabt hast, jetzt 3 Jahre zu meditieren oder ob sich das einfach.
Nein, habe ich nicht vorgehabt. Ich hab das alles auf mich zukommen lassen.
Okay. Wie lange hast du da, bevor du dich jetzt da auch den Trungpa Rinpoche kennengelernt hast, auf eigene Faust hier meditiert?
So 1,5 Jahre.
Okay.
Oder 1 Jahr. Und ja, das war, ja, wie du gesagt hast, ich habe ein paar Bücher über Meditation mitgebracht, sowohl vom Psychologen als auch was Buddhistisches. Mir hat das sehr, sehr imponiert. Und das Erste, was ich versucht habe zu befolgen, war Theravada. Aber das sind beides sehr strenge, sehr trockene Disziplinen.
Aha.
Und mir war relativ bald klar, dass ich was suche, was das alltägliche Leben, auch das Zusammenleben mit anderen Menschen und Arbeit, dass ich das alles gemeinsam mit Meditation sehen möchte und nicht so ein Hermit mehr sein möchte, obwohl ich das war zu der Zeit.
Warst du zu der Zeit hauptsächlich alleine oder waren da immer wieder Freunde bei dir? Oder?
Ich war einen großen Teil des Jahres alleine und manchmal sind Freunde gekommen und haben eine Zeit lang mitgemacht. Speziell im Sommer, wenn das Wetter hier schön ist in Griechenland, dann tauchen einige auf, sind einige aufgetaucht.
Okay.
Haben sich aber da anstecken lassen. Die haben das cool gefunden. Es war irgendwie auch so der Zug der Zeit. Es war die Zeit von Rajneesh und Puna und,
yeah.
Und eben auf der anderen Seite in Amerika ist mir Trungpa sehr empfohlen worden.
Jetzt hast du zu der Zeit, oder war das überhaupt schon am Anfang, dann auch angefangen, dich sozusagen mit dem Abfüllen von Olivenöl und dem Verkauf in Österreich ein bisschen übers Wasser zu halten. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Völlig richtig, genau. Also ich habe in der Kommunezeit schon angesucht um eine Lizenz für Export von Olivenöl, weil ich das vorgeschlagen habe als die Lebensgrundlage der Kommune, falls wir hier bleiben wollen und weitermachen wollen. Mhm. Weil nur mit Olivenpflücken alleine, ja, das ging nicht. Ne?
Mhm.
Und das hat dann ewig gedauert. Österreich war ein Drittland, war nicht in der EWG, in der damaligen.
Aha.
Und es hat ewig gedauert. Und eben, wie ich dann wieder zurückgekommen bin und schon in dem Kommunehaus wieder gelebt habe, 1,5 Jahre später habe ich die Papiere bekommen. Ich bin jetzt berechtigt, Olivenöl zu exportieren.
Okay.
Und das hat sich sehr gut getroffen, ne? Weil ich wollte hier bleiben und ich wollte hier etwas machen, was mich erhält hier. Und so habe ich mit dem Olivenöl angefangen und mit Hilfe von Leuten von hier, von Griechen aus dem Dorf und aus der Stadt Kalamata, bin ich eingeführt worden in die, ja, in die Geheimnisse der Olivenölwelt
von
auch Olivenöl zu verkosten mit Olivenöl. mit den Bauern zu verhandeln. War ein großes Abenteuer. Und da habe ich die dann,
Das heißt, da ist sozusagen auch so eine Doppelgeschichte, die sich hier entwickelt hat. Einerseits gehst du deinem Meditationsinteressen nach, kommst du mal mit deinen Büchern hin, probierst von Theravada bis Zen Meditation aus, machst das ziemlich radikal, also wenn du da wirklich mehr so viele Stunden am Tag hier meditierst, bekommst dann den Drungpa Rinpoche empfohlen, auf den ich dann noch auch gern mehr hören möchte. Gleichzeitig fängst du an, so, mit der Lizenz in der Hand so ein bisschen Olivenöl in Flaschen abzufüllen und nach Österreich zu exportieren. Und hier, ich nehme an, auch noch auf sehr alternativem Niveau ein bisschen Geld mit, ich nehme an, schon damals biologischen Olivenöl in Österreich zu verdienen.
Ja, das ist alles korrekt, bis auf das mit dem biologischen. Es gab ja keinen zertifiziert biologischen Anbau zu dem Zeitpunkt noch.
Okay.
Und hier hat was ganz Absurdes stattgefunden, dass das Öl naturbelassen war und in den 80er Jahren aufgrund der Förderungen der EU für chemische Düngemittel der konventionelle Anbau erst begonnen hat. Mhm. Das heißt, ich habe ein naturbelassenes Olivenöl verkauft, ein sozusagen quasi biologisches, und bin dann recht bald im Laufe der 80er Jahre in diesen nicht Kampf, aber in diesen in dieser ja doch eine Art von Kampf zwischen, dass ich mich auf den biologischen Anbau verlegt habe, kontrolliert biologischen Anbau, dass wir Agraringenieure hergebracht haben und eine ausländische Zertifizierungsorganisation und versucht habe, richtig biologischen Anbau hier zu organisieren und gleichzeitig die EU das Gegenteil gefördert hat.
Aha.
Das ist 5 Jahre lang eine enorme Anstrengung gewesen und wenn meine Hauptbeschäftigung nicht Meditieren gewesen wäre, also als Geschäftsmann hätte ich das nie und nimmer durchgezogen.
Warum nicht?
Als Geschäftsmann, sage ich.
Ja.
Von meinen persönlichen Zielen her, sehr wohl, weil ich wollte was Sinnvolles im Leben machen, ich wollte ein sinnvolles, ethisches Business machen.
Ja.
Das musste biologisch sein.
Jetzt hast du auch das Wort Kampf in den Mund genommen. Und ist auch ein bisschen skizziert, und ich kann mir da schon sowas drunter vorstellen, sagen, Griechenland, unter Anführungszeichen rückständiges Land, hat noch nicht mal eine moderne Landwirtschaft, wird von der EU modernisiert, auf moderne industrielle Landwirtschaft und Olivenbau umgestellt, das ist der Trend der Zeit. Da kommt, verzeih, wenn ich das so formuliere, ein verrückter Hippie und sagt, nee, das, was ihr macht, ist eigentlich das, was die Zukunft ist, und das, was da aus Europa kommt, das ist eigentlich schon von gestern. Ich kann mir vorstellen, dass das in der dörflichen Struktur jetzt nicht unbedingt auf großes Verständnis gestoßen ist.
Es ist ganz genau, wie du sagst, ja. Dass da vor unseren Augen erst die Moderne mit ihren Nachteilen eingezogen ist. Und das mit dem Kampf war teilweise wörtlich, dass wir, also mit wir meine ich auch die Burge und mich, meine Frau, die das voll hineingestürzt hat in der Zwischenzeit schon, dass wir regelrecht missioniert haben. Wir sind von Dorf zu Dorf gegangen, haben in den Kaffeehäusern Veranstaltungen organisiert und den Leuten das nahegelegt, die Vorteile des biologischen Anbaus, den wir als noch moderner als die Moderne präsentiert haben. Die haben Angst gehabt, dass es zurückgeht zur Zeit ihrer Großeltern oder Eltern, wo sie sich sehr angestrengt haben und sehr wenig produziert haben unter sehr schlechten Bedingungen. Und die modernen Vertreter der agrarchemischen Firmen haben ihnen das Blaue vom Himmel herunter versprochen, also in Hinsicht auf Ertrag und Erleichterung der Arbeit. Und insofern war das schon ein Wettstreiten. Und vor allem haben wir immer wieder Bauerngruppen verloren gehabt. Dann hatten wir eine Gruppe beisammen, die wir organisiert hatten, haben Vertrauen aufgebaut, sind die gekommen und haben gesagt, wenn ihr macht, was der Fritz sagt, dann habt ihr keine Oliven mehr auf den Bäumen. Für ein paar Jahre. Und das war echt ein Ding. Und das ist 5 Jahre lang vor und zurück gegangen. Also ein Schritt vor und ein Schritt zurück.
Kannst du es kurz erklären? Habt ihr keine Oliven mehr auf den Bäumen? War das jetzt
eine dumme Drohung?
Eine Androhung von der, dass die, also das war eine Androhung, das zu tun.
Die haben gemeint, also dass der Ertrag, der übertrieben ausgedrückt war, dass der Ertrag zurückgehen wird mit diesen biologischen Methoden, dass die nichts bringen, dass die nicht funktionieren. Ja. Und dass sie das machen sollen, was eben die Agrarkonzerne vorschreiben.
Und gleichzeitig, wenn ich da jetzt einen kurzen Schwenk machen darf, entdeckst du Trungpa Rinpoche, ein junger, ich sag mal unkonventioneller, auch umstrittener, auf jeden Fall innovativer, amerikanisch-tibetischer Lehrer, der einerseits ganz aus der tibetischen Tradition kommt, andererseits auch ganz aus der tibetischen Tradition ausbricht, der für, was man jetzt Crazy Wisdom nennt, also verrückte Weisheit auch berühmt ist, der auch für gewisse Exzesse bekannt ist. Was war die Faszination Trungpa Rinpoche? Du hast Zen studiert. Das ist wirklich sitzen. Du hast Theravada-Buddhismus, das trockener geht's nicht zu meditieren. Du hast es kurz angedeutet. Was war das, was dieser junge tibetische, amerikanisch-tibetische Lehrer für dich war?
Ja, und
wenn das nicht so intim ist.
Da kommt mir gleich das Wort integral in den Sinn. Er war integraler als der Rest der spirituellen Szene. Es ist einfach ganz viel bei ihm berücksichtigt worden. Also er hat eine Universität gegründet, er hat Tanz, Theater organisiert, er hat fotografiert, gefilmt. Und er hat ein sehr elaboriertes, stufenweises Lehrtraining für uns gehabt. Er hat eine sehr gute Organisation gehabt. Er hat die ganzen tibetischen Texte ins Englische übersetzt. Ich glaube, als erster wahrscheinlich auch die ganzen Rezitationen, alles. Bei allen tibetischen Lehrern war das in Tibetisch, bei ihm war alles Englisch. Und ja, er hatte gute Leute ausgebildet, inzwischen Amerikaner, die mir auch imponiert haben. Und ja, das war eine Bewegung, sie ist schnell gewachsen, es hat Schwung gehabt. Und gleichzeitig waren die Ansprüche hoch. Also wir mussten unter Anführungszeichen angehalten worden, doch viel zu meditieren, viel zu praktizieren. Und das war spannend, weil es gab dieses spannende gesellschaftliche Leben. Er hat das westliche Leben sehr geschätzt. Er hat die Amerikaner angehalten, Walzer zu tanzen, und weil er das als eine europäische Shambhala-Kunst gesehen hat. Und ähnliche spannende Dinge. Also er war in gewisser Weise auch sehr unterhaltsam. Aha. Er war gleichzeitig aber furchteinflößend in seiner Art, mit seiner Crazy Wisdom-Geschichte. Ne?
Ja.
Also er war sehr witzig, für immer practical jokes produziert.
Du hast jetzt zum ersten Mal das Wort integral mit eingebracht. Das Wort wird in unserem Gespräch, nehme ich an, jetzt noch eine größere Rolle spielen. Du hast es aber das vorher auch schon ein bisschen angedeutet, wo du beschrieben hast, wie du einerseits diesen Meditationsweg, der dich fasziniert hat, aber andererseits dieses Soziale, das ja schon, sagen, auch mit dem Kommunestaat mitgegeben war. Das ist ja eine soziale Geschichte. Ja. Oder auch sozial im Sinne von wirtschaftlicher Tätigkeit. Also dein Interesse war ein starkes Meditationsinteresse, aber gleichzeitig warst du anscheinend niemand, der jetzt irgendwo sich in ein Kloster zurückziehen wollte, sondern hast soziale Experimente wie eine Kommune hier mitgestartet. Du hast unternehmerisch einfach ein Unternehmen aus dem Nichts mit einer unternehmerischen Idee, die dir halb wahrscheinlich in den Schoß gefallen ist und halb einfach auch sagen, deine Vorstellung war, wie man in Griechenland leben kann, zu einer Lebensidee gemacht. Da ist ja schon etwas dabei, wo man sagen kann, dass dieser Anspruch, verschiedene Lebensbereiche in eines, in ein integriertes Leben zu führen, damals dich schon irgendwie mitbestimmt hat. Und dann sagst du, das ist auch das, was dich zu Trunkenberg gezogen hat, dass der eben eine Universität gründet, mitten im amerikanischen Leben steht, auch ein amerikanisches Leben zum Teil führt. Und gleichzeitig aber auch, da kann man das so sagen, rigorosen tibetischen Buddhismus gelehrt hat.
Ganz genau, ganz genau. Und er hat auch diesen Aspekt von sozialem Experiment, kann man sagen. Also er hat das Sangha organisiert, teilweise nach Gesichtspunkten seiner tibetischen nomadischen Gesellschaft. Wir haben uns speziell in den Zeiten, wo wir auf langen Retreats zusammen waren, in Nachbarschaftsgruppen organisiert, die sich selbst organisiert haben. Das war alles sehr spannend. Also es hat eine starke soziale Seite gehabt oder soziale Experimentseite auch. Und er hatte dann später seine Follower, seine Schüler angehalten, nach Nova Scotia zu ziehen und nach Neuschottland zu ziehen und dort eine neue Gesellschaft aufzubauen.
Du bist aber in Griechenland geblieben, oder?
Genau. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt dann entschlossen, in Griechenland zu bleiben. Und wir haben schon Kinder gehabt. Wir haben, oder zumindest ein Kind vor Trunkenbergs Tod. Er ist 87 schon gestorben, 1987.
Hat sich zu dieser intensiven Praxis dein Olivengeschäft oder euer Olivengeschäft damals schon entwickelt oder war das einfach etwas, was das sich noch
genau, es hat sich so weit entwickelt gehabt, dass ich es nicht keinesfalls sausen lassen wollte.
Okay.
Und ich habe mich schon damit verbunden gefühlt. Wir haben 1980 begonnen oder ich habe 1980 begonnen, die Burg ist dann dazugekommen, 83, 84 und ab 85 haben wir bewusst Business gemacht und in Trungpa Sangha ist es auch gefördert worden. Da gab es die Ratna Society, da haben sich die Businessleute, die Unternehmer getroffen von Trungpa Schülern, haben Erfahrungen ausgetauscht oder es wurden uns Vorträge gehalten, wie das mit Ethik und Geld verdienen und so weiter zu sehen ist. Nämlich, dass das gar nicht so abzulehnen ist, wie das in spirituellen Kreisen oder postmodernen Kreisen oft derzeit. Ne? Das war eine Herausforderung für mich auch.
Jetzt muss ich ein bisschen auch auf die Zeit achten, dass wir hier auch die Themen noch mitnehmen, die zeitnah sind.
Genau.
Wie kamst du von diesem zum Integralen, zu Ken Wilber? Was war hier die Initialzündung und was hast du dort gefunden?
Es hat einfach irgendwann geklickt. Ich habe Mitte der 90er Jahre ein Buch von Wilber angefangen und es hat nicht geklickt. Mhm. Kurz nach 2000 habe ich dann sein Tagebuch gelesen und dann Grace and Grit, also Mut und Gnade. Und plötzlich habe ich gesehen, dass da Tools sind, Werkzeuge und eine Welt sich, die alles zusammenbringt, was mir damals als vereinzelt und nicht zusammengehörig erschienen ist. Ja, ich habe eine linke politische Vergangenheit, ich bin als Zivilist eingeschworen auf meinen Guru und ich bin Unternehmer in Griechenland und das hat sich irgendwie überhaupt nicht vertragen. Jetzt, es hat sich gut vertragen, aber ich habe kein, keine Welt, sich kein theoretisches Gebäude gehabt, um das klar und einfach zu erklären.
Und das ist etwas...
Wilber eben geboten, ne? mit den Entwicklungsstufen, mit den 4 Quadranten, kann man wirklich viel erklären.
Und das ist ja etwas, das sich bis zum heutigen Tag gehalten und entwickelt hat. Du bist ja sozusagen, deine Kommunenvergangenheit hast du hinter dir gelassen, die Verbindung mit Rinpoche. Drukpa Rinpoche ist zumindest lockerer geworden. Du bist jetzt nicht mehr Teil dieser Bewegung, obwohl du wahrscheinlich auch irgendwie innerlich dem auch noch verbunden sein wirst. Mhm. Du bist aber sehr wohl auch Teil dieser Integralbewegung, auch interessanterweise verbunden, sehr verbunden mit der integralen Bewegung in Deutschland und in Österreich. Du führst jetzt ein gar nicht so kleines mittelständisches Unternehmen, das am deutsch-österreichischen Markt durchaus eine sichtbare Marktpräsenz hat. Du und deine Frau Burgi, die du ja auch schon mit erwähnt hast, die hier auch bald sagen, mit dir gemeinsam das entwickelt hat, was ihr entwickelt, mit eurer Familie, mittlerweile sind das ja auch eure Kinder, hier ein Unternehmen aufgebaut. Ihr habt ein kleines Hotel und unten in Griechenland. Hat das Ganze für dich eine Basis in diesen Ursprüngen, die ich gerade versucht habe, mit dir zu durchwandern? Also diesem jungen Wiener, der ein Kommuneprojekt in Griechenland machen möchte, diesen spirituell Suchenden, der meditiert, der einen Guru aufbaut. Ich weiß, dass du auch neue Unternehmenskulturkonzepte wie von Lalu, also kollaborative Unternehmenskonzepte ausprobiert. Siehst du dein Leben auch als sich entwickelndes, integrales Ganzes, wo das Ganze in verschiedenen Mischverhältnissen ein tragender Impuls ist.
Ja, genauso. Genauso wie du es sagst. Ja. Ohne dass ich der Macher bin oder ein bestimmtes Ziel habe. Ich habe meine ethischen Grundsätze gehabt und meine Beziehung mit dem grundsätzlich Guten. Und der Rest hat sich um mich herum entwickelt, ergeben. Und ja, wenn es dann um die Umsetzung gegangen ist, habe ich schon Hand anlegen können. Also
Sehe ich das auch richtig? Das ist nur eine Vermutung, so deine Geschichte ein bisschen nachvollziehen, dass da auch viel sich einfach auf das Leben einlassen und darauf reagieren, was kommt, ohne da jetzt große 5-Jahrespläne hinzulegen, sondern dass da auch viel einfach ich sag mal so, dir vom Leben geschenkt wurde, weil du, was das Leben angeboten hat, einfach auch eine offene Aufmerksamkeit gegeben hast.
Ja, besser kann man es nicht sagen, wie du es gerade gesagt hast, genau.
Wenn ich dich einfach so frage, ich habe dich ja in Griechenland besucht, wir hatten bei euch 14 Tage auch ein Seminar machen zu dürfen und ich sehe dort eure Fabrik stehen, ich habe deine Frau kennengelernt, habe auch Kinder von dir kennengelernt. Wenn du jetzt sozusagen auf dein Leben blickst und gefragt hast, Fritz, was treibt dich eigentlich an? Was ist das, was dich täglich aus dem Bett holt? Was ist das, was deine Augen funkeln lässt? Wie würdest du darauf antworten?
Das so sein der Welt, das oder auch das Mysterium.
Aber warum auf die Art und Weise, wie es du machst? Ich meine, Menschen.
Ja, warum entwickelt sich das alles so?
Es gibt Menschen, die haben diesen Meditationsimpuls. Und die sind irgendwann vielleicht einfach in einem Kloster, ja. Es gibt Menschen, die machen die sind ein ganzes Leben bei einem Guru und das kann ja auch was Tolles sein. Es gibt Menschen, die sind einfach innovative und auch ökologisch innovative Unternehmer. Bei dir scheint es irgendwie eine Mischung zu sein. Irgendwas hält diese Mischung zusammen und ich würde einfach gern dich so befragen, was hält diese Mischung zusammen?
Ja, das sind aber auch diese Herausforderungen, ne? Die Herausforderung der scheinbaren Gegensätze, dieses Leben hier mit Menschen, die völlig anders konditioniert sind, hier eine gute Wirkung haben zu können. Mhm. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das ist eine sehr schwierige Frage.
Ja. Ich frage das auch aus einer persönlichen Neugier heraus. Weil man könnte ja auch so sagen, okay, da war ein junger, politisch idealistischer Mensch, der hat seine Kommune-Experimente gehabt, die haben nicht wirklich funktioniert. Dann ist er meditieren gegangen. Dann hat er sich einen Lehrer gesucht und das alles waren so Phasen. Und jetzt ist er halt irgendwie dann doch im Anführungszeichen Normalen angekommen und macht halt ein erfolgreiches Business. Und das macht halt zufällig, weil das Leben ihm das so gespielt hat mit griechischen Oliven. Aber so habe ich es dich nicht erlebt. Also,
Jetzt verstehe ich dich besser.
Sag nur.
Es ist die Liebe zu den Menschen und das Beste aus ihnen herauszuholen und mit ihnen zusammen zu sein, zu arbeiten, zu entwickeln. Mhm. Auch wenn sie noch so anders sind und noch so verschieden sind.
Mhm. Ich habe zum Beispiel gehört, also ich habe jetzt keine direkte Erfahrung, ich weiß es nur so aus dritter Hand, dass dir auch der Ruf nachgeht, jetzt in deiner Firma, dass du Menschen machen lässt.
Ja, genau. Ich stelle mir einen Raum zur Verfügung und verbreite das, was mir am Herzen liegt. Ich meine, verbreite mein Herzensanliegen sozusagen. Ich verbringe viel Zeit mit den Mitarbeitern und spreche mit ihnen eher über persönliche Themen oder auch philosophisch-spirituelle Sachen. Mhm. Aber mit jedem halt dort, wo es geht. Mhm. Und das ist wieder, da ist das Integrale wieder praktisch, obwohl es ist eigentlich nur die tägliche Praxis, wo man was lernt. Ob man das nachher gut einordnen kann oder nicht, ist echt sekundär. Mhm.
Und irgendwie ist das Integrale hier, glaube ich, hilfreich als Verständnisraster, ja?
Ja, ja.
Auch einfach in einem Land wie Griechenland, auch hier sozusagen verschiedene kulturelle Hintergründe verstehen zu können, ja?
Ja.
Aber eigentlich die treibende Kraft dahinter, und ich sage das jetzt nicht, um dich in Verlegenheit zu bringen, die treibende Kraft dahinter ist aus meiner Sicht, das muss ein starkes Herz sein. Auch für diese Menschen. Also ich erlebe das, was du und die Burge, deine Frau hier macht, lebt auch aus der Kraft, Menschen zusammenzuhalten oder hier gemeinsam etwas sich entfalten zu lassen. Sehe ich das richtig?
Das ist wunderschön gesagt. Vielen Dank. Ja, das ist ganz toll. Ja, ich kriege auch sowas immer wieder gespiegelt. Jetzt habe ich bin heute mit dem Fahrrad draufgefahren zu unserem Betrieb und habe am Weg eine Dame getroffen, die gerade eine Führung gehabt hat bei uns in der Firma. Und habe sie gefragt, wie die Führung war. Und die hat aber nicht nach Olivenöl nachgefragt oder nach Maschinen, die sie da gesehen hat, sondern die hat gesagt, sie hat festgestellt, dass die Menschen dort scheinbar in Ruhe sind, dass sie im Fluss sind und dass sie es gemütlich findet bei uns. Also ich komme aus einem Produktionsbetrieb, wo wir gerade zweischichtig arbeiten, von 7 in der Früh bis 11 am Abend. Und und gibt mir dieses Echo. Und das hat mich sehr gefreut. Und ja, insofern ist es wohl so, wie du es sagst, ja.
Ein Phänomen, das mir auffällt, und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ich finde es sehr, sehr eigentümlich, weil du bist sozusagen hier aus Mitteleuropa abgewandert und bist da in die Einschicht gegangen, am südlichsten Ende von Europa. Mhm. Aber immer wenn ich hier in dieser integralen Szene in Deutschland mit Menschen spreche, ja, kommst du immer wieder mal als Bezugspunkt zur Sprache. Also es gibt durchaus hier eine stattliche Anzahl von Leuten, die einfach schon mal bei dir unten waren, die bei euch im Hotel haben, die mit dir oder mit Burgi Freundschaft geschlossen haben. Ich erlebe das gleiche Phänomen, jedenfalls interpretiere ich es so, mhm. dass du hier, obwohl du eigentlich weit weg vom Schuss bist, gemeinschaftsbildend bist. Würdest du das zustimmen oder würdest du das abstreiten? Oder ist es etwas, was du reflektierst? Lass mich so fragen.
Das streite ich gar nicht ab. Das freut mich sehr, dass du es so siehst und dass man das in Europa so wahrnimmt. Ganz toll. Ja. Und ich sollte mich mehr sehen lassen. Ich bin zu lange Zeitspannen hier in Griechenland, kommt mir manchmal vor.
Ja, wobei es ja spannend ist, dass du in deiner griechischen Abwesenheit sichtbarer bist als manche, die hier vor Ort sind.
Ja, ja, ja. Aber was du da vorhin gesagt hast mit der Herzensenergie und dass die nachher integral sozusagen erklärbar wird oder so, das ist gut. Ganz witzig ausgedrückt, ja.
Ja, aber du machst es dann ja auch nicht nur einfach mit Herzensenergie. Also das scheint so die Antriebskraft dahinter zu sein. Aber einige Zuhörer werden vielleicht Frédéric Laloux kennen, den integralen Organisationstheoretiker. Oder er hat ein Buch geschrieben, Reinventing Organizations, wo er kollaborative Betriebsstrukturen weltweit analysiert hat. Jetzt lädst du denn ein versuchst, diese noch höchst innovativen Ideen, die teilweise schon sozusagen am Rande des Machbaren sind, hier im Griechenland, das ja noch immer nicht jetzt zu den fortschrittlichsten Ländern Europas gehört, umzusetzen und umzuwandeln. Da ist auch doch auch ein starker Gestaltungswille. Ich meine, du gehst ja hier auch ein Risiko ein. Das sind ja sozusagen brandneue experimentelle Konzepte, die nicht 20 Jahre erprobt. Da kann doch alles auch leicht schief gehen. Warum machst du das?
Also was ich bei Laloux gemacht habe, war nur in zwei Meetings mit den Mitarbeitern ihnen das präsentiert, das Laloux-Modell und vor allem die Entwicklungsstufe von Organisationen, damit ein Bewusstsein darüber entsteht. Mhm. Wir haben keine seiner vorgeschlagenen Prozesse oder Vorgangsweisen den Leuten auf umgesetzt, sagen wir so, oder verlangt, dass das umgesetzt wird. Wir sind in einer sehr speziellen Situation mit sehr vielen Leuten aus dem Dorf hier, sehr groß, weit gefächert, unsere Mitarbeiter. Und ja, ich sehe diesen Sprung zu Thiel, wie er da präsentiert wird, auch ein bisschen bei uns nicht so gut anwendbar. Ich bin mehr dafür, jeden dort zu fördern, wo er ist. Wir haben halt viele sogenannte rote, vormoderne Energie hier, mit der kann man wunderbar leben, wunderbar umgehen, muss man drauf eingehen und immer präsent sein. Mhm. Und wir können diese Modelle nicht so umsetzen. Wir können sie wir können neue Ideen präsentieren und ich kann mit den Menschen sprechen und ihnen diese Freiräume geben und die können sie dann von sich aus nutzen und jeder in seiner Art. Mhm. Also Arbeitsgruppen oder einzelne Individuen, die bei uns Initiative an den Tag legen, die tun das, weil sie sozusagen empowered sind, weil sie berechtigt sind. Mhm. Und nicht, weil es eine Theorie gibt, die da drüber schwebt. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ich gefunden habe zum Schluss in der Auflistung von der Reinventing Organizations, die traditionellen, modernen Firmen gegen die Peel-Firmen, dass bei uns dann erstaunlich viel passt. Also mehr Peel als modern läuft.
Okay.
Aber wie gesagt, ohne dass wir den Leuten das aufdrängen oder aufzwingen.
Wie reagieren die drauf? Ich meine, jetzt bist du mittlerweile nicht mehr der verrückte Hippie. Ich nehme an, mittlerweile werden die Menschen auf der einen oder anderen Weise auch von deinem auch ökonomischen Erfolg Respekt haben. Mhm. Ist wahrscheinlich auch nicht unproblematisch, sondern als Nicht-Grieche am griechischen Land in einem traditionell griechischen Gewerbe, nämlich Olivenanbau, erfolgreich zu sein, ist ja auch das ist ein kulturelles Problem, nehme ich mal an, oder eine kulturelle Herausforderung, weil das sozusagen ihr eigenes ist, dass die griechischen Bauern dort seit Jahrhunderten betrieben haben. Mhm. Und dann kommt so jemand und macht da Innovationen. Wie geht das miteinander? Ist das, ich meine, ich bin sicher, dass es auch Konflikte gibt, aber hast du das Gefühl, dass hier in dieser Brüchigkeit, Widersprüchlichkeit auch euch gelingt, ein kreatives Milieu zu entstehen, dass dort, wo jeder ist, ja, einfach Entwicklung stattfindet? Mhm.
Ja, da kommt mein Sohn ganz stark ins Bild, der inzwischen hier das Tagesgeschäft leitet und der griechisch sozialisiert ist. Mhm. Und der hat noch eine viel tiefere Verankerung bewirkt hier, weil er, wie soll ich sagen, ich bin ein angelernter Grieche.
Okay.
Und ich bin erfolgreich, ich bin fair, mit mir kann man gut leben und Geschäfte machen. Aber der Felix, mein Sohn, der ist ihnen einfach in gewisser Weise näher. Mhm. Kommt dann das Griechische dazu. Und er hat diese enorme soziale Kompetenz, kann man das nennen, oder ich nenne es auch integrales Talent. Mhm. Die Leute alle dort abzuholen, wo sie sind und sie aber auch wirklich zu verstehen dort, wo sie sind, und zu akzeptieren und zu tolerieren und mit ihnen zu arbeiten.
Okay.
Das ist mein Ziel auch, aber er macht es ganz wunderbar. Und dazu kommt auch unsere Größe jetzt. Wir sind jetzt so groß, dass wir, dadurch, dass wir 60 Leute hier im Abfüllbetrieb beschäftigen, mit den Büros und mit Marketing und mit allem drum und dran, mit den meisten Familien hier auch jetzt verbunden sind. Mhm. Und nachdem das hier eine sehr familiär orientierte Gesellschaft ist, eine sehr traditionelle Gesellschaft um uns herum, Dorfgesellschaft hier im Südpeloponnes, ist das sehr hilfreich. Und den Gegenwind, den wir früher hatten, fallweise sehr stark und fallweise weniger, das ist wirklich weg. Also wir sind akzeptiert in einer Weise, die ist ganz wunderbar.
Jetzt sind mittlerweile hier auch einige Fragen per E-Mail eingetroffen. Ich würde gerne einfach mal anfangen, dir eine vorzulesen. Da schreibt eine Hörerin: Lieber Fritz, vielen Dank für diese wunderbare Sendung. Etwas berührt mich sehr, wenn ich deine Erzählung von heute Abend folge. Ich hatte nämlich den Genuss, zweimal in eurem Bierhotel ein Retreat teilzunehmen. Deine Erzählung zeugt von deinem Brennen für gesellschaftlich Sinnvolles sowie für spirituelle Leidenschaft. Und so empfand ich auch den besonderen Ort, den ihr gestaltet habt. Komplett sinnvoll und überraschenderweise spirituell. Eure Crew mischt postmodern gesinnte Österreicher mit herzensvoll engagierten Griechen. Eine gepflegte Kapelle schmückst eure Nachbarschaft. Sie ist nicht Frucht einer Stiftung von euch, sondern die spontane Tat eines Unbekannten. Der ganze Ort atmet Geist. Wie ernährt ihr dieses Herz, wovon du gerade sprachst? Dieses Herz, das das möglich macht. Meditierst du noch? Hast du anderes gefunden?
Ja, ich meditiere einfach nur. Ich meditiere schon seit Jahr durch. Aber ob das reicht, das Herz nährt sich selbst. Und ja, gleichzeitig muss jemand da sein, der ihm gegenüber offen ist und es mit Liebe umsetzt.
Dazu passt vielleicht noch eine Frage, auch von einer Hörerin, die das Gleiche von der anderen Seite her beleuchtet. Die schreibt: Lieber Fritz Bleuel, was mir auffällt, ist, dass dein Leben scheinbar sehr getragen ist von Gegensätzen, wie es Thomas Steininger schon dargestellt hat. Ist diese Spannung vielleicht das, was dich antreibt, die der Motor ist? Herzliche Grüße.
Oh, das ist sehr gescheit. Mhm. Ja. Da ist viel dran. Da ist viel dran. Mhm. Auch jetzt bei den heute zum Beispiel habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der ganz neu ist bei uns. Mhm. Und ich frage ihn, wie geht's dir denn? Und er sagt, Doxa Dotheo, Ehre sei Gott. Mhm. Ja, das habe ich früher mal gehört und jetzt in letzter Zeit weniger bei uns in der Firma, weil das ist eine sehr, sehr konservative Antwort. Mhm. Und ja, und so beginnt dann ein Gespräch. Ne? Ich habe ihn ein bisschen provoziert, vielleicht, indem ich gesagt habe, ja, und wie geht's ihm, dem Gott? Mhm. Hat er gesagt, Gott ist kein Wesen. Gott ist die Macht, die uns kontrolliert.
Okay.
Okay, das habe ich so stehen gelassen. Aber da wird es weitere Meetings geben. Mhm. Und das ist schon ein Beispiel für ein Spannungsfeld, ne? Wenn du willst, Gegensatz in Sicht von Gott.
Ja. Ein Hörer fragt auch ganz direkt über eure Arbeitsatmosphäre. Er schreibt: Lieber Fritz, das klingt alles sehr interessant. Die Arbeitsatmosphäre ist offensichtlich sehr gut in deinem Betrieb. Könntest du noch etwas konkreter die integralen Strukturen beschreiben?
Ja, das ist das, was ich versuche die ganze Zeit zu erklären, dass ich einen Raum schaffe und in diesen Raum vielleicht sowas wie, ich falle jetzt kein besseres Wort ein, es ist nicht sehr modern, aber sowas wie Liebe hinein tue. Mhm. Und dass sich da was entwickelt und dass ich das nachher am besten integral erklären kann. Mhm. Aber ich nehme nicht die integrale Theorie und sage, da muss ich jetzt hier ansetzen, da muss ich dort ansetzen oder so. Mhm. Was denn? So wie in einem mechanistischen Weltbild. Mhm. Die integrale Theorie einzusetzen. Ich glaube, das ist Unfug. Oder jedenfalls hat sich bei mir nicht in meinem Leben nicht verwirklicht, nicht bewährt.
Aber trotzdem achtest du die integrale Theorie als sinnvoll und hilfreich?
Auf jeden Fall. Es ist schon dieser enorme Trost in dem Verständnis der Entwicklungsstufen, mhm. dass vormoderne vormodern sind und das Recht haben, dort zu sein. Mhm. Und dass man sie auch verstehen kann und dass sie ein Weltbild haben, dass man verstehen kann und man ist dann auch vorbereitet, wenn man mehrere von ihnen trifft oder die ganze, so wie hier die Dorfstrukturen. Ne? Mhm. Es ist ein bisschen hilfreich, ein bisschen tröstend, zumindest einen Namen dafür zu haben. Mhm. Und vorbereitet zu sein, wie das funktioniert und dann die Entwicklungsperspektive zu haben, wie sich das weiterentwickelt. Und ich habe dieses Glück, jetzt schon so lange hier zu sein, dass ich über zwei Generationen Entwicklung gesehen habe. Mhm. Und Griechenland entwickelt sich im positiven Sinn zur Moderne, obwohl das keiner sieht. Und deswegen ist das griechische Image so schlecht. Und da ist die integrale Theorie vielleicht sehr hilfreich, weil sie das als einen positiven, also was Positives sehen kann. Mhm. Dass ich wirklich mehr Leute jetzt bei Modern sehe, dass die natürlich auch, dass das natürlich nicht alles das Gelbe vom Ei ist, jetzt das Moderne, und dass die Postmoderne das Moderne ja besonders kritisch sehen. Aber dass das alles so ist und dass das ein Entwicklungsprozess ist, der zu einem mitfühlenderen, angstfreieren, liebevolleren Leben letzten Endes führt. Von vormodern zu modern, zu postmodern, zu integral.
Lass mich da trotzdem das auch noch von der anderen Seite anfragen. Was sind die wirklich großen Herausforderungen, die du hier wahrnimmst? Sowohl dich persönlich als auch für die Arbeit, für die du stehst.
Ups, sprichst du von Griechenland oder von meinem persönlichen Leben jetzt?
Von dem Feld, das ihr dort bearbeitet, das in Griechenland steht, das eine Firma ist, das ein soziales Feld ist, wo bei dir, deiner Frau, teilweise nämlich auch bei den Kindern auch sozusagen eine Weltsicht dahinter steht, und wo ihr einfach auch gewisse Ideale habt, die ihr erleben wollt. Und ich nehme an, wo das auch auf Schwierigkeiten, auf Herausforderungen und auch auf Rückschläge stoßen wird.
Wir sind in der letzten Zeit sehr, sehr verwöhnt. Also, bis auf ein Problem mit meiner Gesundheit, bin ich in einer wunderbaren Situation hier.
Das ist auch eine gute Antwort. Ja, einfach auch zu hören, dass, wenn ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem auch herausfordernde Umstände gibt, aber dass es eigentlich etwas ist, wo du das Gefühl hast, das, was sich hier entfaltet, ist gut so. So höre ich dich zumindest.
Ja. Ja, und wenn es Herausforderungen gibt, dann setzen wir uns zusammen und besprechen die. Dass wir, was weiß ich, wir stehen vor der Herausforderung zum Beispiel, dass die Ansprüche an Olivenölqualität immer steigen. Ne? Wir müssen daher dafür sorgen, dass die Bauern das begreifen, die Ölpressen das begreifen. Wir planen gerade eine große Kampagne, wie wir sie aufklären, wie wir ihnen helfen, wie wir sie unterstützen können, dass die Ölqualität besser wird, noch besser wird. Mhm. Weil wir in dieser Welt leben, wo die wissenschaftlichen Untersuchungen ständig genauer werden, um einige Kommastellen. Also ich weiß nicht, ob ich auf das jetzt eingehen soll, aber es hat verschiedene Probleme gegeben, immer wieder bei Olivenöl.
Ja, ja. Yeah.
Mit Weichmachern, mit Lösungsmitteln, mit allen möglichen.
Ja.
Yeah. Man muss sich auf das alles einstellen. Ne?
Jetzt, wir kommen ja langsam schon zum Ende unserer Stunde. Habe ich hier noch eine Frage, auch von einer Hörerin, die wieder auch den Bogen zurückschlägt zur Meditation. Und sie schreibt, lieber Herr Bleuel, Sie erwähnten die schwere Zeit der Auseinandersetzung mit dem Ökoanbau gegen modernen Anbau, den Sie nur durchgehalten haben, weil Sie die Kraft der Meditation parallel gelebt haben. Wie meinen Sie das? Inwiefern gab oder gibt Ihnen die Meditation Kraft dazu?
Ja, die Meditation verbindet mich mit dem Urgrund des Seins. Und der Gegensatz ist eben, die täglichen Probleme zu sehen und zu sehen, dass ich meine Ziele in dem Tempo, wie ich sie gerne erreichen würde, nicht erreiche und daher die Flinte ins Korn schmeiß. Ne? Dass ich sage, der Ökoanbau ist in Griechenland nicht durchzusetzen. So wie uns Rapunzel damals unterstützt hat in dieser Zeit. Und nach 4,5 Jahren oder sowas haben die gesagt, okay, wir unterstützen euch nicht mehr, euer Projekt ist schief gegangen in unseren Augen. Ihr könnt jetzt selber schauen, wo ihr bleibt. Und Daraufhin haben wir das zur Gänze selber übernommen, die ganze Verantwortung und die ganze finanzielle Last. Bei aller Dankbarkeit zu Rapunzel. Und Rapunzel wurde dann unser erster Kunde. Das Ganze ist 1990, 91 gekippt.
Okay.
Die EU hat ihre Politik geändert, hat dann Bioanbau gefördert und die schnell löslichen Kunstdünger nicht mehr. Und hat einen Bioerlass eingeführt, sodass es EU-zertifiziertes Bioöl dann geben konnte. Und wir waren damit die Ersten am Markt und haben dadurch einen sehr guten Stand gehabt und eine sehr gute Zukunft in den 90er Jahren. Mhm.
Fritz, auch wenn das sozusagen jetzt eine sehr profane Note ist, aber sie spricht doch auch den ganz realen, bodenständigen Erfolg aus, den dieses Leben eben auch mitgetragen hat. Ich würde es gern das auch sozusagen als Schlussstatement nehmen. Ich danke dir herzlich für diesen Einblick, den du uns hier wirklich auch in dein Leben und in deine Sichtweise und in deine Motivation gegeben hast. Weil ich glaube, das ist einfach auch wichtig zu hören, wie Menschen auch ein solches Leben, dass sie teilweise selbst angebahnt haben, teilweise, so wie ich dich verstehe, ihnen einfach auch geschenkt wurde, daraus etwas machen, wo dann letztendlich daraus eine Kraft entsteht, die einfach auch in diesem Gespräch sichtbar und hörbar wird. Insofern vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du Zeit für dieses Gespräch hattest.
Ja, ich danke vielmals für das Gespräch. Es war ganz wunderbar, wie du das geführt und geleitet hast. Und ja, ich danke auch allen, die dabei waren.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt. Und einen schönen guten Abend auch nach Griechenland.
Tschüss von mir aus Griechenland. Alles Gute.